Rainer, hättest du eine Fehlinvestition in einen Menschen verhindern können, wenn du ihn vorher besser gekannt hättest?
Also die Antwort auf die Frage, so wie sie gestellt ist, ist immer ja. Weil du ja gefragt hast, wenn du ihn besser gekannt hättest. Da wir einen Menschen oftmals, wenn wir in einen Menschen investieren, nicht kennen oder erst langsam kennenlernen, dann müssen wir da, was heißt müssen, ist auch so ein Wort, ja, aber dann treffen wir oft Entscheidungen aufgrund der Situation, die uns gerade vorliegt. Ich will das mal ein bisschen erklären, was ich damit meine. Du hast ja eben gefragt, ob ich eine Fehlentscheidung hätte vermeiden können. Und Fehlentscheidung geht ja manchmal nicht nur um Menschen, geht auch um andere, geht auch manchmal auch um Dinge. Und es gibt Menschen, die sich dann immer grämen und sagen, oh, ich habe hier eine falsche Entscheidung getroffen. Also gerade jetzt zum Beispiel Menschen, Stichwort Ehe, Partnerschaft, Scheidung. Du weißt, wir haben schon mal darüber gesprochen, ich stecke gerade mitten in der Scheidung und ja, es ist meine zweite Scheidung und ja, es ist nicht toll. Und dann sagen viele, ja, war eine Fehlentscheidung, diese Frau zu heiraten. Naja, ich drücke es mal so aus. Zu dem Zeitpunkt, als ich sie kennengelernt habe, zu dem Zeitpunkt, als ich sie geheiratet habe, war es die richtige Entscheidung. Und wir treffen ja Entscheidungen immer aufgrund der Situation, in denen wir uns befinden, aufgrund der Informationen, die uns vorliegen. Und dann ist es auch immer für den Moment die richtige Entscheidung. Das kann sein, dass wenn mir dann neue Informationen vorliegen, jetzt in dem Fall Menschen, wenn ich Menschen besser kennenlerne, wenn sich Dinge entwickeln, dass ich dann eine neue Entscheidung treffe. Aber dann ist es eine neue Entscheidung aufgrund veränderter Dinge. Weil ich, um deine Frage wieder aufzugreifen, wenn ich den Menschen besser kennengelernt habe, weil ich den Menschen dann besser kenne und sage, oh, da gibt es ja ein paar Entwicklungen, das habe ich mir anders gewünscht, das entspricht nicht meinen Vorstellungen. Jetzt muss ich eine neue Entscheidung treffen. Kann ich und will ich damit leben, weiterleben? Oder will ich es nicht?
Gefällt mir gut, ja. Gefällt mir gut, die Richtung, die wir einschlagen.
Ja, aber es geht um meinen Grundgedanken, dass ich für mich persönlich irgendwann mal gesagt habe, ich habe gar keine Fehlentscheidung in meinem Leben getroffen. Ich treffe auch keine Fehlentscheidung, weil die Entscheidung in dem Moment, in dem Augenblick mal die richtige ist. Anhand der Umstände.
Sehr gut. Da würde ich gleich nochmal gern weiter drauf einsteigen. Anhand der Situation. Zuerst mal herzlich willkommen im Value Branding Podcast. Ich habe hier den Rainer Merkhofer bei mir. Wir haben uns kennengelernt. Ja, du, Superstars hat man immer gerne im Podcast. Danke. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht genau sicher, war das so 2022 oder 2023 bestimmt, oder wann wir uns das erste Mal gesehen haben? Ich weiß leider die genaue Zahl jetzt nicht. Aber es war auf jeden Fall beim Nasher-Seminar.
Ich muss zurückgehen, genau. Ich habe da ein Nasher-Seminar gebucht und muss so, also ja, bestimmt 23, mindestens eher 22. Mhm. Das kann schon sein, ja.
Ich glaube, du warst ja dann auch, war das 2024 bei der Mastery dann, also das letzte Seminar der Reihe.
Korrekt, ja.
Mit ein paar weniger Leuten, wo man sich dann auch mal ein bisschen näher kennenlernen kann.
Und auch mal ein bisschen unterhalten kann,
genau so ist es, ja. Genau, es sind ja immer super viele Leute und wenn man dann, sind ja immer die gleichen Pappenheimer, die dann das bis zum Ende durchziehen.
Genau.
Also für alle, die es nicht wissen, Jack Nasher, einer der größten Verhandlungsexperten im deutschsprachigen Raum, einer davon. Ein anderer sitzt mir gegenüber.
Danke für die Blumen.
Ich habe eben für Jack jahrelang die Seminare geschmissen, was den Content betraf. Auch, also nicht nur das Drehen vor Ort, sondern auch das Account Management von Social Media und so weiter. Und für alle, die kein Video haben, ein sehr sympathischer Herr, auch ohne Haare, mit, ich würde sagen, 3-Tage-Bart. So, stimmt. Ich erkenne es nicht genau.
Ich habe heute Morgen noch überlegt, rasiere ich den weg oder nicht, ja, aber da ich ja wusste, mir sitzt dann nachher jemand gegenüber, der irgendwie auch nicht ganz
hab auch vom Haupthaar ist etwas nach unten verlagert.
Ja, genau. Da habe ich gedacht, das glaube ich passt vielleicht ganz gut in die Zeit, dass da nicht immer alles glatt wie der Babypopo sein muss.
Ja. Jedenfalls über diese Jahre hinweg hatten wir immer mal verschiedene Kontaktpunkte, auch dann über andere Verhandlungsseminare. Für mich persönlich war das immer eine extrem interessante Thematik. Ich weiß gar nicht, ob du es wusstest. Ich habe 2021 selber das erste Mal bei Jack gebucht gehabt.
Okay, nee, wusste ich nicht.
Das war eins der Themen, die mich wirklich extrem interessiert haben. Mhm. Generell einfach, wie man halt, ich sag mal, das Buch heißt, glaube ich, wie man einfach das bekommt, was man will.
Genau.
Der Spoiler zum Ende des Buches, wie man auch dem anderen geben kann, was er will. Also irgendwo auf einen grünen Ast kommt gemeinsam. Ich habe zu der Zeit auch Familienhochzeitsfotos hauptsächlich gemacht, eigentlich ganz kurios. Geht man ja auch ein bisschen hin zum Netzwerken. Das Kurioseste war dann daran, dass Jack danach der Kunde wurde. Also wir sind basierend auf dem Seminar dann ins Gespräch gekommen, weil ich habe dort, dann am zweiten Tag war immer ein Fotograf da und der hat dann auch ein Gruppenfoto gemacht und da habe ich halt ein bisschen mitgeholfen, dass das Gruppenfoto gut aussah und basierend darauf sind wir ins Gespräch gekommen, beziehungsweise mit David, mit seinem Geschäftsführer.
Genau.
Das kurz als Side-Story dazu, deswegen ist es ein Thema, was mich extrem selber interessiert. Du hast ja jetzt auch einiges durchgearbeitet. Ich glaube nicht nur bei Jack, bist ja auch bei Jürgen Höller.
Genau.
Regelmäßig am Start und hast deine eigene Herangehensweise. Einfach schon, weil du ein anderer Charakter bist als Jack.
Du hast einen
besseren Geschmack, was die Frisur betrifft.
Genau. Danke dafür, genau. Es ist ja so, dass auch gerade bei diesen Themen, wenn es ums Training, wenn es um Trainings geht oder wenn es um Coachings geht, du schaust ja immer auch, wer liegt dir? Also nicht nur, wer liegt dir nah, sondern wer liegt dir überhaupt? Mit wem kommst du gut klar, mit wessen Art kommst du klar? Weil die Inhalte, die vermittelt werden, gerade weil du jetzt den Check da jetzt mehrfach zitiert hast, ob es Harvard-Konzept ist oder ob es einige andere Themen sind, FBI-Approach, was auch immer, sind ja öffentlich zugänglich. Das ist ja kein Geheimnis.
Ja? Ja.
Die Frage ist, wie vermittelt jeder? Oder wie vermittelt es jemand? Und oft auch, wie ist der Praxisbezug? Kann jemand aus der eigenen Praxis verschiedene Dinge schildern? Kann jemand aus der eigenen Praxis sagen, wie er dies und das und jenes umgesetzt hat? Und das sind die Themen. Ne? Und deswegen, es wird immer Leute geben, die sagen, ich finde Jack cool und ich gehe zu Jack. Und es wird auch Leute geben, die sagen, hey, ich gehe zum Rainer.
Ja.
Weil ich mit dem seiner Art gut klarkomme und wie er es vermittelt.
Auf jeden Fall. Magst du uns gerade einmal so ein bisschen abholen, wie jetzt so deine Story die letzten Jahre war, gerade was so das Verhandlungen betrifft und wie deine Reise bis hierher war, was das Fachliche betrifft?
Die Reise ist die, dass ich sowohl alleine auf eigene Rechnung als auch mit anderen zusammen angefangen habe, Trainings anzubieten. Und auch Firmen, ja hauptsächlich Firmen, Einzelpersonen eher weniger zu coachen. Wobei mittlerweile auch eine, ja gut, ist es eine Einzelperson, ist eine Immobilienmaklerin, die eine eigene Firma hat, die auch mehrere Immobilienmakler hat, also die sowohl gesagt hat, Rainer, coache mich bitte, weil ich habe hier große Projekte. Und sie ist mittlerweile in dem Immobilienbereich angelangt, wo wir über zweistellige Millionenbeträge reden. Und sie sagt, da wünsche ich mir, dass da jemand, dass ich nicht alleine verhandle. Ja. Sowohl im Einkauf als auch im Verkauf. Und dass ihr Team trainiert wird. Ja, aber dass das Team nicht nur trainiert wird in einer Einmalsituation und sagen, ja, die gehen halt mal zwei Tage irgendwo auf ein Training und dann haben sie irgendwas gehört, sondern dass das Team regelmäßig begleitet wird. Und was heißt regelmäßig begleitet? Das heißt auf der einen Seite, dass regelmäßige Fresh-Ups stattfinden, ob die jetzt online sind, so wie wir uns ja auch jetzt hier online treffen, oder ob die dann auch vor Ort sind. Na gut, man wird nicht für zwei Stunden irgendwo hinfahren und alle an einem Ort versammeln, aber einen Tag irgendwo sich zu treffen, ein Fresh-Up zu machen, das geht immer. Ja. Und dann regelmäßig, einmal wöchentlich, eine Stunde einen Call zu machen, wo es dann heißt, so, was sind die aktuellen Themen, die ihr, gerade auf dem Radar habt oder die ihr gerade auf dem Schreibtisch habt, mit welchen Themen beschäftigt ihr euch gerade? Und was sind eure Herausforderungen? Wo steht ihr gerade vor einem großen Fragezeichen oder wo steht ihr vor der Wand, ja, wo ihr nicht weiterkommt. Ja. Mhm. Und das ist im Moment die Reise. Ich habe außerdem für ein anderes Unternehmen gerade auch einen Vertrieb aufgebaut, wo es um die Vermittlung von Fachkräften im medizinischen Bereich geht, weil einfach das Thema Fachkräfte im Medizinbereich in Deutschland eine Katastrophe ist. Ja. Da fehlen also die Patienten sind da und alle schreien nach Hilfe. Und an allen Ecken und Enden fehlen die Leute. Ja, das ist ja auch seit dieses wunderbare, in Anführungszeichen, Corona-Thema war, landläufig immer wieder eine Diskussion, dass in der Medizin nicht genug Fachkräfte da sind. Mhm. Und die Leute nicht ausreichend versorgt sind. Und dieses Thema Verhandlung, das hilft mir immer, weil es hat mein Denken geändert. Und ich würde da gerne das Beispiel dazu geben, wo es mein Denken geändert hat.
Hau raus.
Ich mache erst seit 40 Jahren Vertrieb oder Verkauf. Investitionsgüter, große Summen, immer Business to Business, immer Geschäftskunden. Und es ist immer der gleiche Weg, dass der Kunde am Schluss sagt, ja, wir möchten gerne bei Ihnen kaufen, ist zu teuer. Es ist immer das Gleiche. Dieser Satz ist, es ist egal, welchen Preis du anbietest, ist immer zu teuer. Und es gibt so eine zweite Geschichte, die ich gerne noch reinbringen möchte, was auch eine Geschichte ist, die ich in früher Zeit, in jungen Jahren gehört habe. Beispiel, es sitzen zwei Bauern am Stammtisch gegenüber. Die Situation ist klar, der eine Bauer möchte einen Acker verkaufen, der andere möchte den Acker kaufen. Ja? Und die diskutieren den ganzen Abend und die reden und reden auch viel über den heißen Brei drumherum. Und es hieß dann immer, wer zuerst den Preis nennt, verliert. Und das habe ich im Verhandlungstraining gelernt, dass das falsch ist. Wer den ersten Preis nennt, gewinnt. Und das hat mein Denken für alles, was ich eben geschildert habe, ja, ob das Immobilien ist, ob das hier Vermittlung von medizinischen Fachkräften ist, egal in welchem Geschäft es ist, hat mein Denken geändert. Warum? Die Grundlage für diese ganzen Forschungen, die ja da aus Harvard kommen und so weiter, ist der Daniel Kahneman, der Nobelpreisträger, der folgendes bewiesen hat, dass wir nämlich immer im Kopf, im Unterbewusstsein einen Referenzpunkt haben. Und wenn jemand einen ersten Preis nennt, dass das als Referenzpunkt bei einem anderen im Hinterkopf bleibt und der die ganze Zeit denkt, oh Mensch, scheiße, wie kriege ich das weg? Also egal, ob du was kaufst oder verkaufst, ja, der andere will das haben, ja, oder will es verkaufen. Und der hat dann, sein Gesprächspartner hat einen Referenzpunkt genannt und denkt immer, oh, das ist mir zu viel oder das ist mir zu wenig. Wie kriege ich den weg? Und ständig nur im Kopf gegen den Referenzpunkt argumentiert. Und das hat mein Denken verändert. Und meine Vorgehensweise. Also das zieht sich durch mein gesamtes Geschäft durch.
Geil. Ja, es ist super interessant, was da ja teilweise, wie es so ist. War ja Nobelpreis eben für genau das, oder dass diese Zahl, die als erstes in den Raum geworfen wird, eben alles halt danach verändert.
Weil genau so ist es. Weil sie plakativ im Raum steht. Ja? Plakativ im Raum heißt, sie hängt plakativ bei dir im Kopf. Und deswegen Dinge, Menschen einfach nur mal so irgendwas gesagt, ja, das bleibt im Kopf. Ich mach dir mal ein Beispiel. Es gibt ja auch unfaire Geschichten. Ne? Du kannst es ja zum Beispiel übertragst mal auf den Sport. Ja? Also der Gedanke, das, was du sagst, bleibt beim anderen im Kopf hängen. Er denkt darüber nach. Ne? Das ist der Gedanke. Im Sport, zwei Tennisspieler gehen gemeinsam auf den Platz. Und der eine sagt zu dem anderen, du, ist alles okay bei dir? Kannst du spielen? Also passt alles? Und der fragt völlig erschrocken, wieso? Ja, ich habe den Eindruck, ist mit deinem Knie alles okay, du ziehst dein linkes Bein so nach. Selbst wenn der gar nichts hat und selbst wenn der wenn das linke Bein völlig in Ordnung ist und wenn der topfit ist, der wird mit Sicherheit den gesamten ersten Satz darüber nachdenken, warum du jetzt gefragt hast, ob mit seinem Bein alles in Ordnung ist. Der wird sich nicht aufs Spiel konzentrieren und gar nichts. Und mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit diesen ersten Satz auch völlig versemmeln, weil er die ganze Zeit nur darüber nachdenkt, warum du gesagt hast, dass er sein Bein nachzieht.
Also die Aufmerksamkeit auf was lenken, die Leute ablenken von der Sache.
Genau so ist es. Du lenkst die Aufmerksamkeit, du lenkst das Gedanken, ja genau, Aufmerksamkeit. Und es geht halt voll ins Hirn, voll ins Unterbewusstsein, einmal voll durch.
Ich bin gespannt, da mehr darüber zu hören gleich. Lass uns mal nochmal so ein bisschen auf die zwischenmenschliche Ebene zurückkommen. Was so, ich meine, gerade wenn wir es jetzt irgendwie vom Preis haben, wenn die Bauern ewig darauf warten, bis einer einen Preis auf den Tisch legt, es könnte der beste Preis der Welt sein, wenn sie sich hassen, würden sie wahrscheinlich keine Geschäfte miteinander machen. Kann man das so, gut, es kommt vielleicht ein bisschen drauf an, auf den Einzelfall. Ich muss jetzt auch nicht unbedingt den Hersteller eines Joghurts unbedingt mögen, dass ich den Joghurt kaufe. Gehen wir mal auf die rein zwischenmenschlichen Sachen. Da würde mich jetzt mal interessieren, wie gehst du generell damit um, wenn ihr jetzt, habt ihr mal irgendwie einen Verhandlungsfall oder so gehabt, wo sich die Parteien wirklich gar nicht mehr ausstehen konnten, aber man halt, also jetzt sag mal geschäftlicher Natur, mal irgendwie auf den grünen Ast kommen musste und wie man da irgendwie eine Übereinkunft findet?
Geschäftlich, ja, doch. Es gibt immer mal wieder Stresssituationen, es gibt immer mal wieder Situationen, wo ein Kunde auch aus dem Vertrag raus will oder wo auch wir aus, als Anbieter aus dem Vertrag raus wollen, weil der Kunde zum Beispiel nicht mehr wirtschaftlich ist, weil der Kunde Dinge fordert oder auch Tagessätze fordert, die nicht mehr abbildbar sind. Wo man wurde vielleicht als Anbieter auch zu lange immer nachgegeben hast. Ja? Wenn ein Kunde, also ja oft so, ne? Kunde, der stellt sich dann, was heißt auf die Hinterfüße, falsch, aber der Kunde macht einen riesen Wirbel und trara und so, und so und dessen will ich und bla bla bla. Ja, so. Mhm. Und dann knicken ja viele ein und sagen, ja komm, um den Kunden einfach zu beruhigen, ja, um hier zu besänftigen, es geht um die langfristige Kundenbeziehung. Was habe ich gemacht? Also zum einen ist es wichtig, dann wirklich mal einen Schritt zurückzugehen und Dinge zu analysieren. Und wenn du selbst zu sehr emotional involviert bist, und das ist ja das, was im Verhandeln grundsätzlich gilt, wenn du selbst emotional involviert bist, wäre es geschickt, dir eine zweite Person oder eine zweite, also eine weitere Partei mit dazu zu holen.
Damit es rationaler gesagt, wird.
Ich habe vorhin gesagt, Scheidung hoch emotional, Privatgeschichte, ja. Ist auch gut, dass man da das nicht selbst immer alles verhandelt, sondern eben einen Rechtsanwalt hat, der das für einen dann eben macht, genau aus diesen Gründen. Und jemand auch zu haben, der dich selbst auch mal einbremst, ne, und sagt, nee, das ist vielleicht ein bisschen die falsche Richtung, das funktioniert so nicht. Ja. Und das Übertragen aufs Geschäftsleben ist genauso, wenn du gerade Dinge hast, die sehr wichtig sind, dann auch mal jemand von außen zu holen, der neutral ist oder mit einer völlig objektiven Brille oder neutralen Brille, objektiv ist ja niemand, jeder hat seine Meinung, ja, aber mit einer neutralen Brille da drauf schaut und sagt, hör mal zu, ich glaube, da hast du dich gedanklich völlig verrannt. Mhm. Also das ist der eine Punkt, du hast gefragt, wie gehe ich damit um? Der eine Punkt ist, wenn möglich, jemand dazu zu holen. Wenn es nicht möglich ist, auf jeden Fall einen Schritt zurückzugehen, möglichst neutrale Ebene. Dann, was heißt neutrale Ebene im Geschäftsleben? Wenn ich zum Beispiel Kunden analysiere, dann heißt es auch, es geht ja nicht nur darum, bin ich ein guter Lieferant für den Kunden, sondern ist auch der Kunde ein guter Kunde für mich? Denn wenn zum Beispiel ein Kunde seine Rechnung nicht bezahlt, ist das kein guter Kunde für mich. Ja? Oder wenn ein Kunde Waren von mir haben will, die für mich nicht mehr kostendeckend sind, dann ist das für mich auch keine gute Geschichte. Und da einfach nüchtern zu sagen, ja, das ist kein gutes Geschäft für mich, dieses Geschäft mache ich nicht. Also mir Grenzen zu setzen. Ja? Also wirklich emotionslos Grenzen zu setzen, bis zu welchem Betrag mache ich ein Geschäft. Übrigens, das ist auch wieder dieses Verhandlungsthema. Ne? Wann steige ich aus? Also ich habe meinen Zielpreis, also ich habe ja nicht nur meinen Anker, sondern ich habe meinen Zielpreis, aber dann, wann ist mein Exit Point? Oder ich sage auch gern dazu die Walk-Away-Position, also sprich, wann stehe ich am Tisch auf und mache ein Geschäft nicht. Ja, und dann auch zu einem Kunden zu sagen, hören Sie zu, Sie fordern von mir etwas, das mache ich nicht. Ein klares Nein zu sagen. So, du hast ja gefragt, Stresssituation, wie bin ich damit umgegangen? Es gibt ja im Wesentlichen, bin jetzt sehr allgemein, nur zwei Grundmotivationen menschlichen Handelns. Die gelten im Privatleben genauso wie im Geschäftsleben. Das ist einmal eine Weg-von-Situation, eine Hinzu-Situation. Hinzu ist ja immer, ich möchte irgendwie Freude gewinnen, Lust gewinnen, ich möchte irgendwas haben, ich möchte irgendwas besser können. Bei Firmen, wenn sie sagen, ich komme aus der IT, ich brauche eine neue Software, dann heißt es ja immer, ich will etwas machen, was ich heute noch nicht machen kann. Ja? Oder ich will eine Situation, ich führe eine Software ein, weil wir das bisher noch manuell gemacht haben, oder vielleicht mit einer Excel-Liste führe ich eine Software ein, weil ich einen nicht guten Zustand lösen möchte, aber weil ich irgendwie Informationen haben möchte, die ich heute noch nicht habe. Also eine Hinzu. Die Weg-von-Motivation ist ja immer die, mich stört eine Situation. Entweder ich habe Angst, ich habe Schmerz, es tut mir weh. Ich will, du hast vorhin Krankheit geschildert, ich will aus der Krankheit raus, weil Nerv tut weh, sonst irgendwas. Geschäftlich, ich habe eine ungute Situation, da will ich raus. Wenn sich zwei Parteien nicht verstehen, meine Erfahrung, du kannst relativ wenig über eine Hinzu-Motivation argumentieren. Du kannst schlecht sagen, ja, was willst du denn eigentlich und bla, ja. Weil die zwei mögen sich nicht. Am liebsten schaden die sich bis und zerfleischen sich bis zum geht nicht mehr. Du schaffst es nur, den Schmerz zu erhöhen. Indem du sagst, okay, dann machen wir das so. Was ist die Alternative? Was passiert ihnen, wenn wir nicht rausgehen? Dann erhöhen wir den Druck. Du musst den Druck so lange erhöhen. Es ist entweder ein Machtspiel, bis dann einer einknickt und der die höhere Macht hat, sich durchsetzt. Oder bis einer sagt, bis dann der Druck im Sinne der Negativität so hoch wird, dass einer von beiden sagt oder beide, das macht keinen Sinn, lass uns das ganze Thema beenden. Es geht dann um Schadensbegrenzung.
Ja.
Also der Gedanke ist, würden sie weitermachen, würde der Schaden noch höher werden. Würde es sie noch mehr Geld kosten, mehr irgendwas kosten. Hören sie jetzt auf, ist der Schaden auf das, was jetzt an Schaden entstanden ist, begrenzt.
Also ein bisschen die Leute einmal in der Übung durchführen. Wenn du jetzt selber aus dem Vertrag raus willst, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Wenn ich selbst
was ist das für eine Konstellation?
Wenn ich selbst aus dem Vertrag raus will, einfach mal ganz klar zu sagen, was ist denn die Alternative? Ja, wir werden Beispiel. Ich hatte einen Kunde, der hatte die niedrigsten Tagessätze, die auch nicht mehr, also die waren so weit weg von Gut und Böse, es war nicht mehr darstellbar. Du hättest sie eigentlich verdoppeln müssen. Und jeder hat sich auch von meinen Leuten damals geweigert, zu dem Kunden zu fahren, das dem zu sagen. Und dann habe ich gesagt, bringt ja nichts, dann fahre ich hin. Mhm. Dann bin ich zum Kunden gefahren, auch sehr freundlich, sehr höflich. Dann habe ich gesagt, Sie, hören Sie zu, Situation ist folgende. Sie analysieren ja immer, wer sind Ihre Lieferanten und dass Sie einen guten Lieferant haben. Schauen Sie, wir haben das Gleiche gemacht. Wir haben uns mal unsere Kundensituation angeschaut und haben auch Kunden, die für uns nicht profitabel sind, mal angeschaut. Und deswegen sind wir zu dem Schluss gekommen, wir arbeiten bei Ihnen für Tagessätze, die für uns nicht deckend sind. Wir können jetzt nicht weiter arbeiten. Und wenn Sie möchten, dass wir weiterhin für Sie tätig sind, müssen wir unsere Tagessätze verdoppeln. Ein Riesentheater, ein Riesenaufschrei. Und was ich mir denn vorstelle, und das wird nicht gehen und überhaupt und dies und das und jenes. Also da war wenig Einsicht da und war auch gleich ein Riesentheater. Dann habe ich das gemacht, da habe ich gesagt, schauen Sie, ich will mit Ihnen nicht streiten und ich brauche mich mit Ihnen auch nicht zu streiten. Die Situation ist folgende. Ich habe Ihnen gesagt, wirtschaftlich gesehen sind Sie für uns als Kunde nicht deckend. Und ich sage Ihnen, welche Alternative es gibt für mich, für Sie. Wenn wir uns jetzt heute nicht einigen, werde ich die Verträge kündigen. Wir haben für alles Kündigungsfristen. Und Sie sind frei, sich einen neuen Dienstleister zu suchen. Ja, das kann ich nicht machen, das und jenes. Sage ich, selbstverständlich kann ich es machen. Das ist natürlich ein Drohszenario aufgebaut. Ja. Das hat auch jetzt nicht irgendwas mit Macht zu tun oder irgendwas, sondern ich habe den Leuten nur einfach klar gesagt, was die Alternative ist. Und ich habe ihnen gesagt, das war meine Walkaway-Position. Wenn wir uns nicht einigen, stehe ich jetzt auf und gehe. Ja. Und da sagt dann, kündigen wir morgen die Verträge. Also sowohl die Software-Lizenzverträge als auch den Dienstleistungsvertrag. Alles Laufzeit, natürlich, gar keine Frage. Aber es war klar, dass es dann irgendwann endet.
Also so, dass der klassische C-Kunde halt aussortiert.
Das war nicht nur ein C-Kunde, weil ich sage, viel Aufwand, wenig Ertrag, sondern ich kann eigentlich fast sagen, ein D-Kunde, weil der Kunde war definitiv defizitär. Also ein Kunde, den du loswerden willst, den du aktiv los... Also C-Kunden sind ja manchmal gut, wo du sagst, ja komm, lass mal mitlaufen, macht zwar nicht viel Arbeit, aber auch nicht viel Ertrag. Aber einen Kunden, den du aktiv loswerden willst, weil du bei dem Kunden jedes Mal, wenn du für ihn arbeitest, Geld drauflegst.
Ja gut, macht halt wirklich keinen Sinn.
Das macht überhaupt keinen Sinn. So, und nachdem er gemerkt hat, dass ich das ernst meine und dass das kein Spiel ist, ja, hast du genau gemerkt, wie er entgegenkam. Sag auch, was das Ende war. Wir haben die Preise nicht ganz verdoppelt. Das war jetzt auch wieder, ne? Das war im Übrigen noch, bevor ich überhaupt das Verhandeln, also als Technik gelernt habe, bei Jack Nasher, wir haben es angesprochen, dass ich das damals schon richtig gemacht habe. Ja? Ich habe eine sehr hohe Forderung gestellt, nämlich einfach zu sagen, wir verdoppeln die Preise. Und wir sind dann, glaube ich, 50% oder 60% hochgegangen mit den Preisen, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber schon wirklich sehr, sehr, sehr viel. Ja? Mhm. Es war zwar immer noch nicht ganz da, wo ich hin wollte. Also ich bin etwas unter meinem Ziel geblieben, aber deutlich oberhalb von meinem Exit-Point. Und wir haben dann eine Klausel eingebaut. Und deswegen habe ich dann mein Ziel doch wieder teilweise erreicht, wo ich sage, und die Preise erhöhen sich jetzt jedes Jahr automatisch.
Und war das, seid ihr gut mit dem klargekommen generell? Oder war das wirklich nur, jetzt sagen wir, auf Angebotsebene, dass es halt, dass wenn du halt selber drauflegst, muss man ja jetzt keine Doktorarbeit machen dazu, um zu wissen, dass es halt keinen Sinn macht.
Das Interessante war, dass sich die Zusammenarbeit dann doch schon ein Stück weit verändert hat. Nämlich dahingehend, dass er gemerkt hat, wir sind Dienstleister, aber kein Lieferant. Das mal so zu sagen. Also er kann nicht auf uns herumtrampeln und mit uns alles machen, sondern dass wir klare Grenzen setzen. Und dass wir sagen, ja, wir möchten dich gerne als Kunde behalten und wir sind auch gerne für dich tätig, aber bitte nach klaren Regeln. Und die Regeln sind nicht einseitig, es ist keine Einbahnstraße. Partnerschaft. Ja. Ich kann das Wort Augenhöhe benutzen, weil es muss ja auch definieren, was heißt Augenhöhe. Aber Partnerschaft heißt nicht eine Kunden-Lieferanten-Beziehung, sondern eine Partnerschaft. Wir tun was für ihn und wir machen wirklich eine sehr gute Arbeit. Aber dafür erwarten wir auch was, in dem Fall im Sinne von Geld. Und dass es bezahlt wird und dass es auch in der Zeit bezahlt wird. Ja.
Die Transaktion muss ja da auch stimmen, sonst passiert ja auch irgendwie nichts.
Genau so ist es. Ne? Und dass wir zuverlässig unsere Arbeit liefern und dass wir von ihm erwarten, dass er genauso zuverlässig seine Rechnung bezahlt. Ja? Und einfach Kunden, die meinen, sie könnten mit dir alles machen, die Rechnungen nicht bezahlen, die Rechnungen kürzen, sonst irgendwas machen, ja, oder die Mitarbeiter nicht ordentlich behandeln, geht nicht.
Ja. Was würdest du sagen jetzt, aufgrund der Erfahrung, die du bisher gemacht hast, wie würdest du jetzt mit Geschäftspartnern sozusagen neu einsteigen, mit all den Learnings?
Klare Spielregeln festlegen. Und das Zweite ist, nicht zu allem immer Ja sagen. Vor allen Dingen nicht, ja, machen wir schon, ja, geht, ja, kriegen wir hin, Zeit hier. Nein, wir können nicht alles. Ich kann auch nicht alles und ich mache auch nicht alles. Auch dieses Nein sagen lernen, gerade auch im Verkauf, im Vertrieb, im Verhandeln, mit neuen Geschäftspartnern. Klar, die Formulierung, ich möchte sie als Kunde gewinnen, ja. Und heute dient das Gespräch dazu, festzustellen, was sie brauchen und ob ich ihnen in irgendeiner Form einen Nutzen bringen kann. Das abzugleichen. Und allein damit merkt der andere schon, ich bettel nicht um irgendeinen Auftrag, sondern es geht wirklich um eine Partnerschaft. Er will was, ich will was. kann ich ihm in irgendeiner Form helfen? Kann ich ihm helfen, sein Ziel zu erreichen? Wenn ich es nicht kann, auch klar zu sagen, nein. Oder wenn er Dinge fordert, die ich nicht machen will und nicht machen kann, zu sagen, nee, bin ich der Falsche. Also einem Kunden auch mal zu sagen, ich verstehe, was Sie wollen, dafür bin ich aber der falsche Partner.
Aber auch die Eier zu haben, quasi zu sagen, es ist okay, wenn du das willst, aber dann musst du jemand anderen suchen dafür.
Genau das. Ja, genau das. Genau darum geht's. Und genau das, was du sagst mit Eier haben, ist vielleicht sogar die richtige Formulierung, weil genau diese Eier haben die wenigsten. Mhm. Weil die meisten immer untertänigst, Füße küssen, Speichel leckend, ja, ich möchte einen Auftrag haben. Nee.
Das ist ja mehr oder weniger den Start hinlegen für eine Geschäftsbeziehung, die halt wieder endet, wenn man halt keine klaren Spielregeln festhält.
Genauso ist es. Und sie endet mit in der Zwischenzeit viel Zeitaufwand, viel Ärger, viel Stress, den du sparen kannst. Den du dir sparen kannst, wenn du am Anfang klare Regeln aufstellst. Und die Regeln heißen ja nicht immer nur, was tue ich? Sondern die Regeln heißen auch, was tue ich nicht? Was tue ich nicht?
Dann, ja, aber ist das dann nicht mehr so die persönliche Ebene schon, wenn du jetzt sagst, ich mache für euch, ich helfe euch bei Verhandlungsprozessen und er will aber, dass du, was weiß ich, absurd gesagt, seinem Sohn Lego aufbauen hilfst?
Ja, zum Beispiel. Also, ich biete ihm an, in Verhandlungen ihn zu begleiten und er will, dass ich einen Auftrag für ihn abwickle. Hey, ich bin keine Auftragsabwicklung. Ja, sondern wenn der Auftrag abgeschlossen ist, wenn der Deal gemacht ist, wird der übergeben an eine Auftragsabwicklung. Ja, zu sagen, das ist nicht der Job.
Ja, ich meine, wenn man sich in was rein spezialisiert, dann will man halt auch dementsprechend die Sachen dann auch nur so machen.
Ja.
Also das einmal im Vorhinein festlegen.
Ich mache ein konkretes Beispiel. Ich habe ja auch M&A-Geschäft gemacht in meinem Leben. Firmen gekauft und verkauft. Immer als Makler, also nicht auf eigene Rechnung. Und es gab dann sehr viele Unternehmen, die wollten dann, dass wir, und dann haben wir gesagt, ja, haben sie gut gemacht, hier, super, jetzt machen sie auch mal die sogenannte Post-Merger-Integration. PMI. Weil da musst du ja auch verhandeln. Ja? Du hast ja in manchen Fällen Stellen doppelt besetzt. Ne? Dann fallen ja dann manchmal auch Stellen weg. Werden auch Leute entlassen, sind wir ganz ehrlich. Kommt vor. Muss nicht immer zwangsläufig so sein, oder du musst, es fängt ja immer damit an, dass du die IT-Systeme vereinheitlichst. Ja? Und dann hat der eine ein IT-System A. Ich meine, heute ist relativ viel mit dem ganzen Microsoft, also Word, Excel, diese Bürogeschichten, Outlook, ist relativ Standard. Vor vielen, vielen Jahren war das so nicht so, aber heute ist es eher gang und gäbe. Dann macht man halt ein einheitliches System, dann geht es. Aber es fängt schon an mit Buchhaltungssystemen. Der eine hat Buchhaltungssystem A, der andere hat B. Dann muss ich oft der Gekaufte umstellen auf das Buchhaltungssystem des Käufers. Was viele aber nicht gerne mögen. Ja, mein Buchhaltungssystem ist doch viel besser, ich habe mich daran gewöhnt. So diese Geschichten. Mhm. Und dann musst du halt auch verhandeln mit den Leuten. Ist ja auch nichts anderes wie eine Verhandlung. Oder Mitarbeiterverträge werden angeglichen, Policies im Haus, Reisekostenregelungen, Firmenwagenregelungen, alles das muss halt angeglichen werden. Das wollen viele Leute nicht. Dann sage ich, nee, ich mache keine Post-Merger-Integration. Das ist nicht meine Aufgabe. Ja, können Sie doch aber. Ja, es geht aber nicht darum, was ich kann. Es geht darum, ist es der Job oder ist es nicht der Job? Nein, es ist nicht der Job. Ja, nein zu sagen. Im Zweifel vielleicht noch zu sagen, ich kenne jemanden, der sich darauf spezialisiert hat, der es gut macht und gut kann, ich kann sie vermitteln. Ich kann ihnen das vielleicht, so wie wenn ich sage, ich bin der falsche Partner, aber ich weiß jemand, der das, was sie wollen, kann oder macht. Oder ich helfe ihnen bei der Suche. Das vielleicht ja, aber mehr nicht.
Also klare Spielregeln, nicht nur was so das Fachliche betrifft, sondern auch einfach irgendwo die Kompetenz klar zusprechen, dass es keine Missverständnisse gibt in der Zukunft. Ich meine, da habe ich selber auch schon diverse Beispiele gehabt, dass man halt, man es steht was im Raum und dann gibt es ja irgendwie noch so Zusatzaufgaben dazu, wo dann, also, kann ich ja eigentlich auch noch machen, wofür genau bezahlen werde ich denn? Aber genau da einen klaren Cut zu ziehen. Weil genau sonst, ich meine, du bist ja auch, wenn du ein Geschäft machst, du steckst ja auch emotional da irgendwo drin. Ne? Du hast ja auch dein Herzblut, was du da reinsteckst und willst die Aufgabe ja auch gut machen.
Absolut.
Wenn du da weißt, die Leute gehen dir da auf den Sack mit irgendwelchen Sachen, die sie dann on top noch fordern. Muss ich sagen, es geht eine Weile gut, aber die Beziehung leidet einfach irgendwann darunter. Ja, und du willst ja auch nicht, dass deine Kunden irgendwie da in die C-Kategorie oder sogar D-Kategorie rutschen.
Genau. Das kommt ja noch hinzu, weil wenn du auf eine Sache spezialisiert bist und die gut machst und er sagt, ich will dich noch für eine andere Sache haben, die machst du vielleicht nicht so gut wie die erste Sache oder nicht in der Güte oder allein schon nicht in der Lust und dann aufgrund der Lust leidet schon auch die Qualität. Dann kommt nämlich genau das, dann sage ich, ja, was ist denn los mit dir, warum willst du nicht mehr oder du gehst da so, ne, bei der einen Sache gehst du begeistert ans Werk und bei der anderen so, ja, mach ich halt.
Ja.
Und sagt er, was ist los mit dir? Und ja, so. Und dann geht aber das gesamte Geschäft in die Hose.
Die gesamte früher oder später auf jeden Fall.
Die gesamte Geschäftsbeziehung. Ja. Weiß nicht, ob ich es auf deinen Bereich übertragen kann. Wenn du sagst, zum Beispiel, du machst mit wahnsinniger Leidenschaft tolle Fotos und die sind super und alles toll und du schneidest auch und stellst die auch irgendwo online oder keine Ahnung, oder gibst die dem. Und jemand sagt, ich will, dass du meinen gesamten Social-Media-Auftritt der Firma verantwortest mit Werbeschaltung und Ding. Wenn du da Lust drauf hast, gerne, mach.
Klar, aber dann gibt es einen separaten Kauflink dazu.
Genau, wenn du aber sagst, nicht das, was ich will, nicht meine Spezialität, ich habe da aber jemand, der das kann, mit dem arbeite ich zusammen, dann ist das eine klare Abgrenzung.
Naja, klar.
Ja. Das ist aus meiner Sicht wichtig. Aus meiner Sicht sind die klaren Grenzen wichtig und aus meiner Sicht ist das, was die wenigsten tun, klare Grenzen setzen.
Ja, ich meine, das ist ja für den Start einer Geschäftsbeziehung halt super, egal welcher Beziehung eigentlich, egal auf was man sich einlässt, irgendwo Grenzen zu ziehen, beziehungsweise Regeln festzulegen dafür, macht halt basiert alles, was danach kommt, wahrscheinlich einfach darauf. Ja. Oder halt irgendwo auch die Fähigkeit, dann ins Gespräch zu gehen über die Jahre hinweg und zu sagen, hat sich irgendwie verändert oder hat sich verändert, wir müssen nachziehen, entweder du passt dich an oder es endet halt hier.
Genau so ist es. Ja.
Sehr geil. Können wir daraus... Kannst du daraus einen Call to Action für die Leute formulieren, aus den Sachen, die wir jetzt besprochen haben?
Den kann ich definitiv. Viele Dinge, die ich gesagt habe, es ist immer so blöd, oder ich empfinde zumindest blöd, wenn ich immer sage, ja, so aus der Erfahrung, das und jenes. Und trotzdem sind die Dinge, die ich sage, aus der Erfahrung entstanden, aus 40 Jahren, in denen ich im Job bin. Ja. Ich bin 1985 habe ich Abitur gemacht, habe dann 2 Jahre Lehre. Also eigentlich bin ich seit 41 Jahren berufstätig und seit 41 Jahren sind diese Dinge entstanden. Und der Call to Action, der heißt, bevor ich den Call to Action sage, oder nee, der Call to Action heißt, traut euch.
Okay.
Habe Mut. Trau dich. Und ich will ihn auch gerne begründen. Das ist ja auch so eine Geschichte aus der Verhandlungsführung, Dinge, die du sagst, Preise zu begründen. Dass es nicht einfach aus der Luft gegriffen ist und der andere denkt, willst du mich verarschen oder irgend sowas. Ja. Warum sage ich, trau dich? Ich bin auch aus dem Elternhaus groß geworden, immer, oh, was sollen die Nachbarn denken und das macht man nicht und hin und her. Also immer so klein bleiben, demütig bleiben, auch ein interessantes Wort. Also so ja, und deswegen hat, als ich in der IT-Industrie gestartet habe, das hat sehr gut da reingepasst, weil auch man hat den Kunden, wir haben den Kunden immer viel gegeben, die haben immer alles bekommen, Kunde fordert was, ja komm, wir müssen den Kunden, also eine sehr stark dienen, schon also Dienstleistung im Sinne von dienen verstehen, ne? Kunde ist König und so weiter. Da wurden sehr spät erst Grenzen gezogen. Also wenn es erst gar nicht mehr anders geht. Man muss auch dazu sagen, in den jungen Jahren, wo ich da angefangen habe, wurde in der IT-Industrie noch viel Geld verdient, sehr viel Geld verdient. Das hat sich heute ja auch alles relativiert. Ja. Also auch die Verdienstmargen sind da deutlich auf ein normales Maß zurückgegangen. Und ich habe mich dann nie getraut, den Kunden Grenzen zu setzen oder Nein zu sagen. Und vielleicht mit der Erfahrung, auch mit dem Alter, führe ich da einfach andere Gespräche. Und ich begründe das einfach so, dass ich sage, liebe Leute, wenn ihr im Kundenkontakt seid, man folgt zwar, man hat zwar immer Mitleid mit den Schwachen, aber man folgt den Starken. Das heißt, der Kunde will keinen Speichellecker als Gesprächspartner und Gegenüber haben, ja, sondern der Kunde will einen Starken haben, der ihm auch mal Paroli bietet, der weiß, wovon er spricht und der auch sagt, lieber Kunde, nein, das machen wir so nicht. Und es geht nicht darum, wenn du in Geschäftsbeziehung bist, dass du denn, der andere muss dich nicht mögen, du musst den anderen auch nicht mögen. Du musst den auch nicht heiraten, er muss dich auch nicht heiraten. Und das zu trennen, dieses geliebt zu werden, viele denken, der Kunde muss mich lieben, nein, der Kunde muss mich nicht lieben. Und trotzdem wird der Kunde dir die höchste Reputation aussprechen, wenn du ihm hilfst, seinen Job zu machen.
Ja, ja, Speichellecker hat keiner gern.
Genau das.
Braucht doch keiner.
Ja, und seit ich das auch mal geschnallt habe, und es wurde durch das ganze Verhandlungsthema auch bestätigt, ja, seit ich das geschnallt habe, und das ist vielleicht 10 Jahre her, ja, aber das ist spät in meinem Leben gewesen. Ich musste 50 Jahre alt werden, um das zu begreifen, um das zu schnallen, ja. Habe ich andere Kundengespräche geführt. Und der Witz ist, ich habe für mich und mein Unternehmen noch viel bessere Verträge gemacht.
Und noch viele Kunden. Kann ich so unterschreiben.
Also der Call to Action heißt, trau dich. Habe Mut.
Ja. Ich würde noch ergänzen, alles andere macht sowieso keinen Sinn, weil es kommt sowieso raus. Wenn du nicht zu Beginn die Eier hast, es zu sagen, was Sache ist, dann wird es im Laufe der Zusammenarbeit oder der Beziehung, völlig egal, sowieso rauskommen.
Weil irgendwann, so wie du sagst, kommen die Dinge auf den Tisch. Aber dann ist Theater. Und ich sage dann auch, wenn jemand zu mir kommt, mit mir in so ein Gespräch macht, sage ich, warum haben Sie es nicht gleich gesagt? Warum haben Sie das nicht von vornherein gesagt? Dann kann ich entscheiden, dann ist es in Ordnung. Oder ich kann auch entscheiden, dass eine Zusammenarbeit keinen Sinn macht.
Ja.
Ja? Aber jetzt haben wir Theater, jetzt haben wir Stress. Das ist nicht okay.
Sehr gut. Ich danke dir für diese Ausführung aus 40 Jahren, 50 Jahren, 40 Jahren Erfahrung.
Dankeschön.
Sehr gerne. Wie kann man mit dir in Kontakt treten und sich beraten lassen mit jeder Menge Erfahrung?
info@merkhofer.de ist der einfachste Weg. Mein Nachname.de landet man auch auf meiner Homepage, wobei ich habe die Homepage bewusst, das ist nur eine Seite, weil es geht nicht darum, auf einer Seite zu sagen, was ich kann oder was ich nicht kann. In vielen Fällen werde ich ohnehin empfohlen. Ja, oder über Seminare, die ich konkret bewerbe, oder über Netzwerke, wo ich Trainings halte. Jetzt gerade wieder ein Unternehmerclub und habe gesagt, wenn ihr so euer Treffen habt, ich weiß, es ist kein Training, wo einer von euch für seine Firma ein Training bucht, aber wenn ihr als Unternehmergemeinschaft sagt, wir haben hier ein Netzwerktreffen an einem Samstag, dann ladet ihr mich freitags ein oder sonntags, ist mir egal, ja, macht ihr das halt einfach 2 Tage euer Netzwerktreffen und an einem Tag gibt es hier eine Intensivschulung im Verhandeln. Ja. Und dann teile ich auch die Rechnung auf, da muss nicht einer haften für alles, dann zahlt jeder einen gewissen Anteil. Ja, und das sind dann gut, und ich weiß auch, dass diese Dinge dann irgendwann weitergehen. Ja. Also insofern ist es am allereinfachsten über meinen Nachnamen merkhofer.de beziehungsweise die E-Mail info@merkhofer.de.
Sehr geil. Wundervoll. Dann würde ich sagen, machen wir einen Haken dran.